Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske und bei uns geht es heute um New York. Eine Stadt, die zurzeit allerdings wenig zu tun hat mit dem New York von Frank Sinatra, der Stadt, die niemals schläft. Wegen der Corona-Pandemie gilt eine Sperrstunde für Restaurants und Bars und die Theater, Konzertsäle und Kinos, die sind schon seit Monaten geschlossen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Kulturmetropole New York nach der Pandemie trotzdem wieder ganz die alte sein wird. Wie können Institutionen wie das Goethe-Institut in der aktuellen Situation arbeiten? Wir sprechen mit Jörg Schumacher, der das New Yorker Goethe-Institut seit Mai leitet. Außerdem berichten wir aus Spanien. In Katalonien waren die Kultureinrichtungen gerade wieder für mehr als 3 Wochen dicht. Heute dürfen sie wieder öffnen. Zunächst aber nach Hause. Streamen. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Das hat die Schauspielerin Katja Riemann vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Aber es ist zurzeit eben die einzige Möglichkeit, wenn man kulturelles Schaffen auf der Bühne zeitgleich miterleben will. Und manche Theater, die machen jetzt aus der Not eine Tugend. Das Theater in Mülheim an der Ruhr hat zum Beispiel gestern Abend zu einem Experiment eingeladen mit 4 Kameraperspektiven. Gezeigt wurde die neue Produktion Europa oder die Träume des Dritten Reichs, basierend auf 2 Filmen von Lars von Trier und einem Buch von Charlotte Behrath. Die hat Träume gesammelt, die zwischen 1930 und 1939 in Deutschland geträumt wurden. Eine hypnotische Reise wurde da also gestern Abend versucht ins europäische Unterbewusste und Dorothea Markus hat für uns zugeschaut.
Du wirst jetzt auf meine Stimme hören. Meine Stimme wird dich begleiten und dich tiefer und tiefer nach Europa führen. Bei 10 wirst du in Europa sein und 1. Deine Hände und Finger werden immer wärmer und schwerer.
Hypnotisch beginnt dieser digitale Abend über Europa. Am besten, man macht in seinem Zuhause alle Lichter aus und stellt die Lautsprecher an. Und dann kann man sich treiben lassen in der tiefen Schürfung ins Unterbewusste, die Regisseur Philipp Preuß hier per Livestreaming versucht. Und dabei 2 alte Filme von Lars von Trier sowie reale Träume aus der Nazizeit verbindet. Aufgezeichnet 1933 bis 1939 von der Journalistin Charlotte Behrath. Albtraumhafte, erschütternd nahegehende Einblicke in die tiefsten Ängste und Sehnsüchte eines verführten oder verfolgten Volkes, begleitet von gruseligen Bildern. Blut läuft über die Kleidung der Schauspieler, aus ihren Schuhen, über die Gesichter, während sie sprechen.
Ein Feiertag zur Erinnerung an den Reichstagsbrand. Man sieht überall Freudenfeuer. Da nimmt mich jemand mit starken Händen von hinten und zieht mich auf die Tanzfläche. Und als wir zu tanzen beginnen, erkenne ich, es ist Hitler und finde alles sehr schön.
Nicht ganz einfach ist es, die Ebenen und Handlungsstränge des Abends auf dem 4-geteilten Bildschirm zu beschreiben. Auf den 2 Hauptscreens sehen wir das Bühnenbild des Theaters, leuchtende Rahmen, die sich immer weiter verkleinern. Sie symbolisieren die Spiegelungen oder hypnotischen Abstiege in die Vergangenheit. In Europa von 1991 erzählt Trier die Geschichte des naiven Deutsch-Amerikaners Leopold Kessler, der 1945 beim Wiederaufbau Deutschlands helfen will, überall Altnazis in Werwolfsmasken trifft, die Terroranschläge im ohnehin zerstörten Land verüben. Oder die Familie Hartmann, die sich von Nazi-Verbrechen reinwaschen will.
Zur rechten Stunde gibst du ihnen Speise.
Sieh an, unser Gast ist gekommen.
Meinem Vater gefällt es, dass Sie Amerikaner sind.
Das ist ein mutiger Schritt, Herr Messmann, sich zu diesem Zeitpunkt nach Deutschland zu begeben. Es ist eine große Tragödie, die diesen Teil der Welt ereilt hat.
Die beiden anderen Kameraperspektiven, der Zuschauer kann sie per Mausklick frei ansteuern, sind dann eher für die ironische Brechung zuständig. Wir sehen etwa, wie die Schauspielerin Gabriela Weber, die zu Beginn mit blutigem Barockkleid auf der Bühne stand, mit Bademantel und Sektglas in die Maske des Theaters läuft, um geschminkt zu werden. Auf einem 4. Bildschirm findet eine Kochshow statt. Schauspieler Rupert Seidel macht Gnocchi in Trüffelbutter. Witzige Reminiszenz an sogenanntes Clickbaiting. Der Versuch, möglichst viele Internetbesucher zu generieren. Schmink- und Kochtipps locken im Internet bekanntlich Millionen, während Theaterstreamings um Zuschauer kämpfen. Regisseur Philipp Preuß reflektiert hier eine Gegenwartsgesellschaft, die im Terror der Gleichzeitigkeit lebt und ihre Aufmerksamkeit ständig an Splitscreens verteilt. Und zugleich versucht er dabei, den Zuschauer selbst zu hypnotisieren, mithilfe der tiefen Stimme der Schauspielerin Petra van der Beek, die uns in den Kopf des Protagonisten sinken lässt. Denn schließlich ist das europäische Unterbewusstsein, um das es hier geht, ja unser eigenes.
Du hörst, wie der Regen auf eine große Metalltrommel prasselt. Geh näher ran. Du läufst über das Bahnhofsgelände. Du bist in Deutschland. Wir schreiben das Jahr 1945. Du willst aufwachen, um dich vom Wahnbild Europas zu befreien. Aber das ist nicht möglich.
Dieser Abend versucht eine Art Quadratur des Kreises. Einerseits versucht er, eine neue Form von digitaler Theaterimmersion zu erfinden, versucht mit extremen blutigen Bildern, Geräuschen, Stimmen, Lichtern und Musik, die tief in die Eingeweide fahren, zu zeigen, dass die dunklen Geister der Vergangenheit in uns lauern. Und andererseits hält er an der rationalen Oberfläche fest, thematisiert Konsequenzen von Internet, Rechtsruck, Geschichtsvergessenheit. Eine verwirrende Mischung, aber ein aufregendes Bewusstseinsexperiment, das die Möglichkeiten des digitalen Theaters nochmal ganz neu definiert.
Dorothea Markus war das über ein Theaterexperiment aus Mülheim an der Ruhr. Nur 3.000 von 40.000 nötigen Beatmungsgeräten sind vorhanden. Oft müssen 2 Patienten mit einem Gerät beatmet werden. Das Klinikpersonal kämpft gegen den drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems und ein Lazarettschiff der US-Marine geht vor Anker. Besorgniserregende Bilder wie diese haben uns im Frühjahr aus New York erreicht, einer Stadt, in der das kulturelle Leben, für das sie steht, damals komplett abgeschaltet worden war. Ausgerechnet in dieser Situation hat Jörg Schumacher die Leitung des Goethe-Instituts in New York übernommen. Am 1. Mai hat er sein Amt angetreten. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie denn die aktuelle Lage in New York ist.
Die Situation ist anders als vor einem halben Jahr. Sie ist nicht mehr ganz so drastisch und dramatisch wie die Bilder, von denen Sie berichtet haben, aber nach wie vor sehr angespannt und für die Kulturszene hier schon ein Desaster, weil ein Hauptteil der Kultureinrichtungen einfach seit März nicht geöffnet ist. Das betrifft alle Theater, das betrifft die Konzerthäuser, das betrifft alle Kulturveranstaltungen mit Publikum, Kino. Das Einzige, was seit September geöffnet ist auf kleiner Flamme, sind die Museen mit eben sehr begrenzter Kapazität.
Das ist ja nun gar nicht das New York, das man eigentlich kennt. Hat das etwas von einer Geisterstadt, vor allem am Abend, wenn dann alle Theater, Kinos und Konzertsäle nicht aufmachen dürfen?
Ja, Geisterstadt würde ich nicht sagen, aber es ist ein sehr anderes New York als das, was wir vor Augen haben oder was man normalerweise kennt über den Sommer und über den auch den Mai über hinweg noch, als es eben auch Auseinandersetzungen, Wut und Trauer angesichts der Ermordung von George Floyd gab und Proteste zur Polizeigewalt und Ausgangssperren. Da hatte man tatsächlich zwischendurch das Gefühl, dass man in der Geisterstadt oder in einer sehr anderen Stadt sich bewegt. New Yorker sind tough und diszipliniert auf der Straße. Sie sehen eigentlich immer Leute mit Maske und mit Abstand. Also es gibt hier, mein Eindruck, einen hohen Grad an Disziplin und an Selbstorganisation. Leute sind auf der Straße, aber eben sehr, sehr rücksichtsvoll miteinander. Wer es vermeiden kann, fährt nicht mit öffentlichem Nahverkehr. Fast alle arbeiten von zu Hause aus. So ist es auch bei uns am Institut, aber für viele Büros auch die gleiche Situation.
Wie war das dann eigentlich mit Ihrem Einstieg? Sie sagen, alle arbeiten zu Hause. Waren Sie dann alleine im Büro?
Ich war zwischendurch alleine im Büro und ich habe tatsächlich auch nach einem halben Jahr noch nicht alle Kollegen persönlich sehen können, weil wir tatsächlich für den Publikumsbetrieb nach wie vor geschlossen sind. Wir haben also in den letzten 6 Monaten unter Hochdruck alle unsere Arbeitsfelder digitalisiert, was ganz gut funktioniert hat, aber eben ein kleiner Kraftakt für eine kleine Kultureinrichtung ist, die schon auch davon lebt, dass wir Leute zu uns ins Institut einladen, dass wir Veranstaltungen am Institut haben, dass da Begegnungen stattfinden, unsere Klassenzimmer gut gefüllt sind mit Unterricht. Das heißt, für uns war das jetzt wirklich ein großer Aufwand. An unserer Stelle hat die ganze Situation mit den erzwungenen Schließungen schon auch dazu geführt, dass wir uns in der Hinsicht, was digitale Kulturveranstaltungen und Bildungsveranstaltungen, dass wir da selber sehr viel einfach dazugelernt haben.
Sie haben von Klassenzimmern gesprochen. Gibt es denn in Zeiten wie diesen überhaupt großes Interesse in New York etwa an Deutschunterricht?
Das Lustige ist, das Interesse ist größer, zumindest als wir es messen können im Vorjahr. Also wir haben normalerweise etwa 1500 New Yorker und New Yorkerinnen, die einen Deutschkurs bei uns belegen. Und jetzt mit den Online-Kursen seit Mai im Wesentlichen haben wir fast 2000 Leute, die in den Kursen sind, also einen Plus von über 30%. Das ist ganz bemerkenswert und hat unsere Analyse schon auch damit zu tun, dass ein Online-Kurs für viele Leute, was Fortbildung angeht, eine praktikable Alternative ist. Man hat die Anreisezeiten nicht. Unsere Reichweite ist ein bisschen größer, also vielleicht nicht nur Manhattan, sondern auch angrenzende Bundesstaaten oder ein bisschen eben aus der Stadt hinaus. Also der Teil für uns bemerkenswert und überraschend, aber an der Stelle funktioniert das ganz gut.
Gibt es denn Projekte überhaupt vor Ort, die Sie umsetzen konnten in der Zeit jetzt?
Na, schon alles online tatsächlich. Also der Teil, der schon wichtig ist für unsere Kulturarbeit, die persönliche Begegnung, der fehlt. Und da braucht man auch nicht drum rumreden, dass das ein Verlust ist. Als Einrichtung im internationalen Kulturaustausch leben wir davon, dass sich Leute begegnen. Und es ist eben was anderes, wenn man nach einem Theater oder nach einem Konzert oder nach einer Diskussion noch zusammensteht und Leute miteinander ins Gespräch bringen kann. Das alles fehlt. Auf der anderen Seite gewinnen wir über digitale Veranstaltungen schon auch eine Reichweite und eine Verfügbarkeit an Programmen, die wir sonst so nicht haben, wenn wir an einem Ort in der Stadt sind. Also konkret, wir haben dann eben schneller jemanden aus Deutschland zugeschaltet und aus den USA, wo normalerweise eine Flugreise oder einen Aufenthalt und 3 Tage hin und her dazwischen stehen würden. Das kann alleine und wird alleine nicht die Zukunft sein, aber es ist schon eine tolle Erfahrung und auch eine wertvolle Erfahrung zu sehen, was da alles geht.
Was ist Ihr persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight, ehrlich gesagt, ist dann eine der wenigen nicht digitalen Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir dann mit den gesparten Reisekosten, die wir dieses Jahr hatten, das Geld investiert und ein Autokino, ein Drive-In-Theater gemietet und haben ein Wochenende Filmprogramm gemacht und in Brooklyn mit Blick hier auf die Insel, auf Manhattan. Und das ist tatsächlich ein Bild und auch eine Veranstaltung, die mir bleibend in Erinnerung ist und eine der wenigen Sachen, die man jetzt eben machen kann.
Sie haben es ja schon angesprochen, eben die Theaterkinos, Konzerthäuser sind zu. Wie ist denn die Stimmung bei den Kulturschaffenden? Was bekommen Sie damit?
Also die Stimmung in der Kulturszene ist schon dramatisch schlecht. Das kann man nicht anders beschreiben, weil natürlich auch viele Musikerinnen oder Theaterleute im Moment keine Einnahmen haben und dass das System hier deutlich härter oder anders gestrickt ist, als wir es in Europa oder konkret auch in Deutschland kennen, wo zu Recht Kulturschaffende auf die Probleme ihrer Situation aufmerksam machen. Hier ist es konkret so, dass die Leute keine Einnahmen haben und wenig bis keine Förderung, außer wirklich eine Grundsicherung. Wenn das Mieten hier in New York angeht, kann man mit Grundsicherung sind, glaube ich, $500 in der Woche, die man bekommt. Davon kann man in New York wirklich schwer wohnen, geschweige denn leben.
Wenn Sie jetzt so in die Zukunft schauen, wird New York nach Corona wieder zu der Stadt werden, die sie vorher war?
Vielleicht nicht genau zu der Stadt, die sie vorher war, weil ich glaube, die Stadt zeichnet schon aus, dass sie sich kontinuierlich und dauernd entwickelt und wird. Und hier ist eine Energie, die jetzt selbst jetzt spürbar ist, die, glaube ich, einzigartig ist. Und da bin ich schon zuversichtlich, dass New York wird eine Stadt mit einer lebendigen Kulturszene sein und auch bleiben. Also es sind ja auch viele Dinge, die auch jetzt passieren und eben aber digital passieren. Da habe ich eigentlich keinen Zweifel. New York hat die Kraft und die Energie. Und natürlich ist das die Frage, die Sie stellen, auch das, was New Yorker Kulturschaffende umtreibt. Es gibt verschiedene Feuilleton-Debatten hier in der New York Times zum Beispiel. Ist New York tot oder nicht? Und die einen argumentieren ja, warum? Und die anderen sagen, dann hast du New York nicht richtig verstanden, wenn du glaubst, dass es jetzt tot ist. Trotzdem glaube ich, dass die Folgen groß sein werden, aber auch, was die Krise sichtbar macht, welche Bevölkerungsschichten besonders betroffen sind. Und das kann man geografisch klar sehen. Es ist also die Stadtteile in Queens oder in der Bronx mit einer deutlich schlechteren Gesundheitsversorgung, mit wesentlich höheren Covid-Raten und auch mit Mortalitätsraten. Also die Krise zeigt schon auf den Punkt viele Probleme der gesamten amerikanischen, aber eben auch der konkreten New Yorker Gesellschaft. Und ich glaube, für ein Kulturinstitut sind das Themen, die uns auch in den nächsten Jahren natürlich beschäftigen werden, weil wir nicht nur für die schönen Künste zuständig sind, sondern für einen Dialog und für ein Gespräch zwischen den Gesellschaften und da eben eine deutsche Perspektive einbringen.
Jörg Schumacher war das seit dem Frühjahr der neue Leiter des Goethe-Instituts in New York. In Europa ist Spanien von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen und dort vor allem die Region in und um Madrid und Katalonien mit der Metropole Barcelona. Bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr, da lag das Kulturleben im ganzen Land auf Eis für Monate. Bei der zweiten Welle haben dagegen jetzt Madrid und Katalonien ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen. Während es in Madrid nur selektive Einschränkungen gibt, hat Katalonien das öffentliche Leben komplett runtergefahren. Ab heute dürfen aber auch in Barcelona wieder Kinos, Theater und Museen öffnen, nach mehr als 3 Wochen und mit weniger Publikum. Doch die Zuschauer, die waren auch in Madrid das Problem, denn viele in Spanien trauen sich zurzeit einfach nicht ins Konzert, ins Theater oder Kino. Marc Dugge berichtet.
Es ist Herbst in Spanien und Pedro Almodóvar bringt einen neuen Film heraus. Wenigstens eine Konstante in einem Jahr, in dem sonst alles anders ist. Aber auch dieser Film ist anders. The Human Voice ist ein Kurzfilm, der erste von Almodóvar in englischer Sprache, mit Tilda Swinton in der Hauptrolle. Gedreht wurde er an 12 Tagen inmitten der Pandemie. Almodóvar im Fernsehsender Antena 3.
Dieser Film ist ein expliziter Akt des kulturellen Widerstands. Trotz aller Widrigkeiten habe ich beschlossen, dass man weitermachen muss. Man muss weiterhin drehen, Kino schaffen, auch wenn die Filmbranche eine fürchterliche Krise durchlebt.
Kaum ein Land in Europa ist so von der Corona-Epidemie getroffen worden wie Spanien. Das Land verzeichnet insgesamt 1,5 Millionen Infektionen bei 47 Millionen Einwohnern. Mehr als 41.000 Menschen sind am oder mit dem Virus gestorben. Die Dunkelziffer dürfte noch weit höher sein. Und seit März läuft auch der Kulturbetrieb auf Sparflamme.
Im Kulturbereich gibt es viele Menschen, die schon zu armen Küchen gehen, um etwas zu essen zu bekommen. Wo man auch hinschaut, sieht man menschliche Dramen.
Die spanische Regierung hatte dem Kultursektor schon im Mai rund 75 Millionen Euro an Unterstützung zugesagt, in Form von Subventionen, Krediten oder Arbeitslosenhilfe. Zum Vergleich, die deutsche Regierung plant, allein 1 Milliarde Euro für private Kultureinrichtungen auszugeben, damit sich diese über Wasser halten können. In der spanischen Kulturbranche sind derzeit viele Menschen in Kurzarbeit. Ein Ende ist nicht abzusehen. Auch die selbstständigen, freischaffenden Künstler können staatliche Hilfen beantragen. Doch viele beklagen, dass sie diese, wenn überhaupt, erst spät bekommen. Schon hat sich die Protestbewegung Alerta Roja gegründet. Auf Instagram erzählen Künstler, was sie derzeit durchmachen. Die Tänzerin Gemma Alvaro López zum Beispiel. Das Jahr sei finanziell schon mau für sie losgegangen. Und dann kam Corona.
Nach Monaten, vielen Monaten hat man mich informiert, dass ich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld habe. Es hat dann nochmal Wochen gedauert, bis ich eine staatliche Hilfe bekommen habe. Diese läuft im kommenden Monat aus. Das waren meine einzigen Einkünfte und die haben nicht ausgereicht. Mein pensionierter Vater muss mir helfen, damit ich einigermaßen über die Runden komme.
Besonders düster sieht es tatsächlich in der Tanzbranche aus. Schon vor der Pandemie war Flamenco eine eher brotlose Kunst. Die große Mehrheit der Künstler verdiente weniger als 2.000 Euro brutto pro Monat. Jetzt ist die Situation für viele dramatisch. Die Touristen bleiben aus. Schon allein in Madrid haben 4 von 21 Flamenco-Lokalen für immer geschlossen, darunter alteingesessene Traditionsstätten. Wenn man dem Verband der Flamenco-Künstler glauben will, denken mehr als 40% der Mitglieder darüber nach, ihre Karriere aufzugeben. Mehr als die Hälfte hat angegeben, bis November keinerlei Hilfen erhalten zu haben. Der spanische Kulturminister Rodríguez Oribes verspricht weiter Unterstützung. In einem Interview mit der Zeitung El Mundo sagte er Ende Oktober:
Wir müssen dem künstlerischen Bereich materiell helfen und den Bürgern sagen, dass sie ruhig zu kulturellen Veranstaltungen gehen können, weil sie unter sicheren Bedingungen stattfinden. Das gilt auch für Tanz- und Flamenco-Darbietungen.
Immerhin sind Museen, Kinos und Konzertsäle derzeit in Spanien geöffnet, anders als in Deutschland, wenn auch nur mit geringer Auslastung. Allerdings bleiben viele Menschen aus Ansteckungsangst sowieso zu Hause, allen Hygienekonzepten zum Trotz. Dabei haben viele Veranstaltungsorte auch in Spanien kräftig investiert. Im Madrider Teatro Real könnte man etwa meinen, es ginge nicht in einen Opern, sondern in einen OP-Saal. Am Eingang müssen die Besucher über spezielle Fußmatten laufen, die mit Desinfektionsmitteln getränkt sind. Danach wird die Körpertemperatur überprüft. Ignacio Garcia Belenguer, Leiter des Teatro Real. Das alles hat uns rund 340.000 Euro gekostet. Aber es hat sich gelohnt, es musste gemacht werden. Wir haben 1,5 Monate intensiv daran gearbeitet und uns immer vor Augen gehalten, im Juli eröffnen wir mit der Traviata. Wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. Kultur trotz allem. Das könnte auch das Motto von José Luis Rebordinos sein. Er ist seit 10 Jahren Leiter der Filmfestspiele von San Sebastian. Und er war keineswegs sicher, ob sie auch in diesem Jahr stattfinden würden. Wir haben viele Monate dafür gekämpft, dass das Festival Wirklichkeit wird, sagte er erleichtert, als es endlich losging. San Sebastian ist eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt und das Schaufenster für spanische und lateinamerikanische Produktionen. Auch hier war in diesem Jahr vieles anders. Fans mussten dem roten Teppich fernbleiben, Cocktailempfänge waren gestrichen, während der Vorführungen herrschte Maskenpflicht und die Kinosäle durften nur halb gefüllt sein. Und doch, die Festspiele fanden statt. José Luis Rebordinos. Festivals sind wichtig, um Filme zu bewerben. Die Verleiher müssen sich trauen, ihre Filme zu zeigen. Denn wenn sie zu lange warten, werden sie viel weniger Kinos vorfinden, als das jetzt der Fall ist. Wir wollen in San Sebastian helfen, dass Filme von sich reden machen und auf die Leinwand kommen. Auch Regisseur Pedro Almodóvar will kämpfen für die Kinos, für die Filmkunst.
Wir erleben eine sehr tragische Zeit. Die Kultur ist eines ihrer Opfer. Diese Zeit ist so komplex und schwierig, da hat man den Eindruck, dass unsere Regierenden den Kopf sowieso schon voll haben. Angesichts von tausenden Toten findet das Thema weder in den Medien statt, noch in den Kalendern von Personen, die sich darum kümmern sollten.
Im Vorspann für seinen aktuellen Film bedankt er sich bei den Zuschauern dafür, dass sie ins Kino gekommen sind. Auch für ihn gilt: weitermachen, trotz allem, damit die spanische Kulturbranche nicht vollends unter die Räder kommt.
Die Kulturbranche in Spanien versucht, der Corona-Pandemie zu trotzen, Marc Dugge berichtete. Die englischsprachige Welt trauert um eine Schriftstellerin, die Tabus gebrochen hat. Mehr über sie in den Kulturmeldungen mit Katja Lückert.
Sie hatte sicher ein überaus erfahrungsreiches Leben, die walisische Reporterin, Historikerin und Schriftstellerin Jeanne Morris, die jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Jeanne, als Mann mit Namen James geboren, wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges in die Armee eingezogen und war in Italien und in Palästina stationiert. Für die Times schrieb Morris über die britische Expedition zum Mount Everest und wuchs so langsam in die Reiseschriftstellerei hinein. Mitte der 60er Jahre bemühte sie sich um eine Geschlechtsangleichung. Ihre physische und emotionale Metamorphose vom Mann zur Frau verarbeitete sie in einem Buch unter dem Titel »Rätsel, Betrachtung einer Wandlung«. Das schonungslos offene Buch avancierte bei der Veröffentlichung im Jahr 1974 zum Bestseller und gilt heute als Klassiker der Transgender-Literatur. Für Jeanne Morris war ihr Buch über Venedig von besonderer Bedeutung. Sie habe ein Faible für Melancholie, sagte sie vor einigen Jahren in einem Interview.
I have a taste for the melancholic, you know, and Venice then, just at the end of the war, was the most beautifully melancholic city you can imagine. It really was. It was melancholy because of its own history.
Die leere, besiegte Stadt nach dem Krieg sei so melancholisch gewesen, so Jeanne Morris, die dort stationiert war. Leere Theater, Konzerthäuser und Museen, so kann es nicht länger weitergehen. Vor den erneuten Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am Mittwoch meldete sich heute der neue Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Carsten Broster, zu Wort. Er wünscht sich die Öffnung der Kulturorte. Es gehe nicht darum, dass Regisseure nicht inszenieren, Schauspieler nicht spielen dürfen, sondern der Gesellschaft fehlten eigene Reflexionsorte. Es gehe nicht nur um Freizeit und Erbauung, sondern um Sinn und Erkenntnissuche. Das hören wir natürlich gern. Auch Sachsens-Anhalts Kulturminister Rainer Robra dringt darauf, Museen und Theater und Opernhäuser so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Diese Kulturinstitutionen hätten im Vergleich zur täglichen Geschäftswelt nur eine geringe Kontaktintensität. Es gäbe bewährte Hygienekonzepte und die Besucherzahlen könnten begrenzt werden.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über das Thema Frauenquote für Vorstände. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.